Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Hier spricht der Gastgeber Alexander Metzler und ich freue mich mega, dass du wieder am Start bist. Mein letzter Held in der Heldenstunde liegt schon eine Zeit zurück. Umso mehr freue ich mich heute auf eine inspirierende Geschichte über das Reisen, über Kulturen, über Abenteuer und auch spirituelle Erkenntnisse. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Tobias Weber.
Yes, danke schön. Danke, Alex, für diese runde Heldenstunde. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich habe, glaube ich, eine ganz coole Geschichte zu erzählen, eine Lebensreise bis heute. Und da sind einige Anekdoten dabei und vielleicht auch Erkenntnisse, die den Zuhörerinnen vielleicht irgendwie weiterhelfen oder Inspiration leisten können.
Ja, und diese Reise, die hat uns beide auch darauf gebracht, diese Folge aufzunehmen. Ich folge dir auf Instagram, habe immer mal wieder inspirierende Bilder gesehen von der Reise, kleine Videoschnipsel und habe immer gedacht, Mensch, die machen da so tolle Sachen. Ich muss mit dem Tobi unbedingt mal sprechen. Aber du machst ja nicht nur Reisen, du bist ja ganz schwer in der Schublade zu stecken und für mich dem auch schwer vorzustellen, weil du so viele Sachen machst. Wir hatten spaßeshalber mal gesagt, man ist entweder so ein Multitalent oder andere sagen auch Tagedieb dazu, weil man auf ganz vielen Hochzeiten tanzt, so wie ich das auch mache. Das finde ich auch super spannend. Erzähl doch mal die Schwerpunkte, wie sich dein heutiges Leben so zusammensetzt.
Ja, passend beschrieben. Viele Hochzeiten tanzen. Ich tanze tatsächlich auch ganz gerne. Das ist jetzt vielleicht nicht der Schwerpunkt in meinem Leben, aber das Bild passt ganz gut. Und das hat sich bei mir halt auch sehr entwickelt. Also ich komme aus einem sehr geregelten, komfortablen, sicherheitsbedachtem Leben. Und das hat sich jetzt entwickelt zu immer mehr Experimenten und verschiedenen Schauplätzen. Und mittlerweile ist es so, dass ich selber, sage ich mal beruflich, so lässt sich das vielleicht einordnen, zum einen als Trainer selber Workshops gebe, mit Führungskräften arbeite, zum Thema Kommunikation, Konflikt lösen etc., viele Mindset-Themen auch. Dann bin ich aber auch als Eventmanager tätig, baue Online-Marken auf für andere Coaches und Trainer. Und bin selber dann auch noch Investor in verschiedenen Projekten um den Globus drumherum. Und habe dann über diese Reise hinweg, so auch in den letzten 10 Jahren viel mit Persönlichkeitsentwicklung, dann auch verschiedene Skills dann nochmal entwickelt. Und schaue, wie ich die momentan alle so einbringen kann in verschiedene Projekte, ja.
Und was ich dabei ganz spannend finde, ist ja dein Background. Du kommst ja aus einem sehr gesättelten beruflichen Hintergrund, auch inspiriert und beeinflusst durch dein Elternhaus, aus der Ölbranche, wie ich aus unserem Vorgespräch weiß, also auch ein ganz, ganz spannendes Feld. Und hast da deine Zelte dann tatsächlich abgebrochen.
Genau, genau. Das ist für mich so gewesen, so in der Abi-Phase, beziehungsweise einem Jahr vor dem Abi, ist jetzt schon 11 Jahre her bei mir, dass ich den Wunsch hatte, irgendwie zum einen den Erwartungen meiner Eltern gerecht zu werden und was Vernünftiges zu machen, aber auch unabhängig zu sein, mein eigenes Geld zu verdienen, und habe dann gesagt, hey, ich bewerbe mich einfach da, wo auch mein Papa arbeitet, in einem großen Konzern, mache erstmal ein BWL-Studium parallel im Abendstudium und decke damit irgendwie ziemlich viel ab und bin dann auch tatsächlich in meinem beruflichen Werdegang erstmal 7 Jahre in einem Ölkonzern gewesen, im Personalbereich, habe dann Talententwicklung gemacht, aber auch verschiedene Bereiche gesehen und auch so Lobbyismus, Politik im Unternehmen kennengelernt und da sicherlich viele auch wertvolle Erfahrungen im Nachhinein gesammelt. Und habe meinen Master dann auch noch gemacht, parallel auch wieder im Abendstudium im Bereich Wirtschaftspsychologie dann. Da habe ich nämlich schon so ein bisschen spezialisiert und habe schon eine Richtung gefunden, die für mich spannender ist. Aber genau, tatsächlich ist dieser geradlinige Weg dann irgendwann vorbei gewesen. Nämlich wie bei vielen auch, als diese Covid-Phase kam und wie viel ins Reflektieren und Nachdenken kam, wo ich für mich gemerkt habe, es ist jetzt an der Zeit für Veränderung. Da aus einem wohligen Nest rauszugehen, mit einer recht schwierigen Entscheidung bei mir.
Und über die Entscheidung sprechen wir gleich, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, wenn ich schon mal jemand habe in der Heldenstunde mit Insider-Einblicken in die Ölbranche, die ja für mich so als Ökotyp oder so als ökologisch interessierter Mensch ja sozusagen die Verkörperung des Bösen ist. Wobei ich ja in meinen Jahren als Speaker, da kommt man ja zu vielen großen Konzernen, lernt die Leute kennen näher und stellt dann relativ schnell fest, dass sich das Bild, was man so vorher hatte von den Menschen, von der Branche, gar nicht richtig so in eine Schublade stecken lässt, wie man sich das so vorgestellt hat, sondern dass viele Menschen da erstaunlich offen sind gegenüber den Themen, die ich auch beackere, sich viele, viele Gedanken machen. Kannst du das auch bestätigen aus deiner Sicht oder ist es wirklich die komplette Hölle, in der du da warst?
Es gibt immer Makro- und Mikroperspektive, sag ich mal. Und für mich war es so, in den Teams, in denen ich gearbeitet habe, mit den Menschen, mit denen ich zusammen war, das waren für mich auch Herzensmenschen, das waren reflektierte Menschen, die jetzt nicht auf dem niedrigsten Bewusstseinslevel geschwungen haben. Ich habe eben auch darin gearbeitet und gewaltet, weil ich mir denke, wenn ich etwas zu kritisieren habe, an der Branche, an einem Unternehmen etc., dann ist es doch eigentlich ganz cool, wenn ich von innen heraus für Veränderungen sorgen kann und meine Werte und Perspektiven und so damit einbringe. Und das zumindest auf einer Teamebene, vielleicht auch sogar auf einer internationalen Ebene, ein bisschen dazu beisteuere, dass das Unternehmen in eine bestimmte Richtung geht. Das ist natürlich zugegebenermaßen bei einem großen Konzern mit 70.000, 80.000 Mitarbeitern, ist man eine kleine Nummer. Und das habe ich dann irgendwann auch gelernt und bemerkt, dass eben diese Veränderungen und gerade die Effekte meiner Arbeit nicht wirklich sichtbar sind und sich für mich auch nicht so anfühlen. Und deswegen bin ich, wenn ich in die Selbstständigkeit gegangen, wo ich jetzt auch bin, da spüre ich natürlich die Effekte meiner Arbeit viel, viel mehr. Und habe aber insgesamt die Erfahrung gesammelt, da sind durchaus auch gute und nette Menschen in solchen Umfeldern, ja.
Mhm. Und du warst da eingebettet in ein total wirtschaftlich sicheres Nest sozusagen. Du hast gut verdient. Dein Papa hat, glaube ich, auch lange in dem Konzern gearbeitet und sozusagen die Weichen waren gestellt, wie man das so schön sagt. Also du hättest jetzt eigentlich in einen sicheren beruflichen Hafen weiter steuern können und so nach und nach hochfallen in der Struktur, wie das klassisch vorgezeichnet so ist. Hast dann aber eine ganz andere Entscheidung getroffen.
Ja, also tatsächlich ist mein Vater seit 49 Jahren jetzt in dem Konzern. Er geht Ende des Jahres in Rente und dieses Sicherheitsgefühl oder auch dieses Umfeld, dieses Nest, in dem ich mich befunden habe, das fängt eigentlich noch viel früher an. Nämlich, klar reflektiere ich auch dann von Anfang an und schaue mir an, wie war eigentlich meine Kindheit. Ich bin, würde ich sagen, wohlbehütet aufgewachsen gewesen, habe sehr, sehr viele Privilegien mitbekommen auf dieser Erde und hatte eine gute Kindheit von Kindergarten, Grundschule, Schule, alles fühlte sich für mich sehr, sehr leicht an. Ich konnte viel spielen, mich viel ausdrücken, viel lernen, wurde viel geliebt, habe geliebt. Also eigentlich alles Paletti. Natürlich, so wie das bei jedem ist, gibt es so ein paar Dinge, die man im Rucksack natürlich mit sich rumträgt. Das war bei mir in der Sportkarriere. Ich habe 7-mal die Woche Handball gespielt in der Jugend und dann insgesamt 8 OPs gesammelt bis zu meinem 18. Geburtstag, weil Knie und Arm nicht so ganz mitmachen wollten für die Härte des Sports. Und habe dann da meine Karriere irgendwann abgebrochen. Was für mich sich aber nie wie ein Rückschlag angefühlt hat, sondern das war immer Teil meines Weges und ich war nie irgendwie dann Depri durch diese Reha-Phasen etc. Und bin dann aber auch in meiner Jugend, so mit, da war ich so 15, da ging es los bei meiner Schwester, die hat Asperger-Autismus und hatte, als unser Opa gestorben war, danach zum Thema Tod Trigger entwickelt und ist immer in so dissoziative Störungen gefallen. Das sind Panikattacken, wo sie sich nicht mehr in ihrem Körper fühlt. Und da habe ich sie in einem relativ jungen Alter immer schon wieder aufgefangen und versucht, da herauszubegleiten, ganz intuitiv, wenn sie auf dem Boden lag in einer Panikattacke, gezappelt hat, geschrien hat, dass ich auf die Knie neben ihr gegangen bin und angefangen habe, mit ihr zu summen und sie wieder zurückzuholen. War irgendwie intuitiv gelenkt und bin dann eben auch in meiner Jugend viel zu ihren Therapien mitgegangen, habe das viel begleitet. Und bin heute auch in einer Situation, wo ich auch meine Eltern und ich sag mal mein engstes Umfeld viel unterstütze. Nicht nur von dem, was ich irgendwie durch die Wissenschaft und Kurse etc. gelernt habe, sondern irgendwie so ein paar Dinge auch, die sich durch meine Kindheit entwickelt haben. Und ich habe dieses, zurück zum Thema Sicherheit nochmal, meine Mutter ist Beamtin ihr Leben lang schon. Und ich dann mit dem Studium, wie gesagt, und auch mit der Ausbildung, mit der Erfahrung im Konzern, mit einem Job, der sich eigentlich wie ein Beamtenjob angefühlt hat, habe halt für mich irgendwann gemerkt, gerade in dieser Covid-Phase, wo dann Homeoffice jeder Tag sehr ähnlich war, dass wenn ich so weitermache, ich eben, wenn ich dann in die Rente gehe in 40 Jahren, dass ich dann nicht wirklich coole Geschichten erzählen kann. Und ich dachte mir, irgendwann möchte ich mal so ein alter, weiser Mann sein, der am Lagerfeuer sitzt und seinen Enkeln auch coole Abenteuergeschichten erzählen kann. Und die muss man halt vorher erstmal erleben.
Mhm. Und deswegen hast du die Entscheidung getroffen, du brichst da die Zelte ab und gehst auf eine große Reise, um Erkenntnisse zu sammeln, um fremde Kulturen kennenzulernen, auch dir verschiedene Religionen anzuschauen. Und dann bist du einfach aufgebrochen, ne?
Genau. Es war für mich die Entscheidung eigentlich innerhalb von 2 Tagen, ob ich den Konzern verlasse oder einen neuen Job annehme in einem Team, was in den USA gewesen wäre. Das wäre dann der nächste Step in der Karriere. Und zu dieser Entscheidungsfindung kam ich nicht nur mit meinem Herzen, sondern auch mit meinem Verstand. Ich habe da beides miteinander kombiniert, am Ende eine Punkteskala, eine Matrix gemacht, reingefühlt, wie fühlt sich das an für mich, die Entscheidung zu treffen oder die andere, und ganz rational aufgelistet, was macht das mit den, was macht das auch mit meinem sozialen Status? Also ich habe mich gefragt, hey, wie sehen mich andere Leute dann überhaupt? Es war mir zu dem Zeitpunkt schon noch wichtig, kann ich ehrlich zugeben, und hatte erst gedacht, hey, mein sozialer Status sinkt, weil ich gebe ja die Sicherheit auf, das, wonach eigentlich sehr viele Leute hier so streben. Und auch meine Eltern, sind die enttäuscht von mir oder nicht? Das war mir alles wichtig. Habe dann aber in meiner Entscheidung und in der Reaktion danach festgestellt, das zu gehen und diesen Mut mitzubringen, tatsächlich im Außen auf Bewunderung und Begeisterung getroffen hat. Also ich habe ganz viel Support bekommen und den habe ich gar nicht so erwartet.
Standen deine Eltern und speziell dein Vater, der ja tief in dem Konzern verwurzelt war und der ja wahrscheinlich gewisse Vorstellungen davon hatte, wie das mit dir da weitergehen soll, stand der da auch hinter dir oder gab es da viele Diskussionen?
Ja, ich habe die Entscheidung für mich eigentlich im stillen Kämmerlein getroffen. Die Diskussion bzw. die Zweifel oder Kritik kamen schon danach und ich habe deutlich gespürt, dass er den Weg nicht gegangen wäre. Das hat sich aber überentwickelt jetzt über die Jahre. Das ist jetzt 2,5 Jahre ungefähr her und mittlerweile ist es schon so, dass er sagt, hey Junge, ich sehe deinen Weg und du gehst deinen Weg und dein Weg ist nicht mein Weg. Also er hat sich davon jetzt schon damit angefreundet, sage ich mal, dass ich diese Reise jetzt anders gehe und nicht in seine Fußstapfen trete, wie das von ihm ursprünglich so geplant war.
Sehr schön, sehr schön. Und dann hast du, wie läuft es dann? Packt man dann, also überlegt man sich, wo geht man hin, packt seine Tasche, recherchiert man nochmal im Internet, steigt dann in den Flieger und wo ging es dann hin? Was waren die ersten Momente?
Ja, das kann man ja komplett unterschiedlich machen. Ich wollte halt wirklich so ein raws, ganz wildes Abenteuer und habe deswegen einfach nur einen Handgepäckrucksack gepackt und bin dann, also habe mir schon natürlich wochenlang Gedanken gemacht, wie kann ich am besten lightweight packen und möglichst multifunktional, sodass ich dann halt mit 8 Kilo auf dem Rücken nach Hanoi geflogen bin, von Frankfurt
aus. Also vorher nochmal in, ich sag mal, Globetrotter Store und jedes Gramm ausgemessen und optimal ausgerüstet oder hat es dann noch das, was zu Hause rumgelegen hat, getan?
Nee, ich hatte schon Freude daran, mich so ein Stück weit vorzubereiten, was das Equipment angeht, und dann schlau zu packen, weil ich halt eben so leicht unterwegs sein wollte und schon die Vorteile gesehen habe. Und dann bin ich nach Hanoi geflogen, stieg da aus am Flughafen, bin dann als Mitfahrer in irgendeinem PKW, in einem lokalen PKW, in die Stadt reingefahren und stand dann erstmal da bei irgendwie 32 Grad in der Sonne auf so einem, was war es, Straße, Weg, was auch immer. Es gab keine Bordsteine, es liefen irgendwie Hühner und Ochsen über die Straße und es war alles ganz bunt und laut und wild und ganz viele Eindrücke und Gerüche und super viel Schnelligkeit. Und für mich hat sich das alles aber angefühlt wie so ein stehender Moment, irgendwie wie Zeitlupe. Ich war irgendwie völlig bei mir, habe das alles beobachtet und habe auf einmal gemerkt, hey, du bist jetzt hier gerade auf der anderen Seite der Erde und hast keinen Plan. Und das fühlt sich aber vollkommen in Ordnung an. Ich hatte dann nur eine Nacht gebucht in Hanoi, in einem Hostel. Und danach bin ich tatsächlich dann auch wieder ganz intuitiv, je nachdem, wen ich getroffen habe, was ich für Empfehlungen bekommen habe, gereist. Erst durch Vietnam und für einen Monat und dann später nach Kambodscha, Thailand, Indonesien und die Philippinen und nochmal alles zurück. Und auf diese Reise sind dann ganz interessante Geschichten passiert.
Und wie bist du da gereist? Fährt man dann mit dem Zug oder organisiert man sich einen Fahrer? Ist man hinten auf einer Ladefläche mit anderen zusammen? Und wie stelle ich mir das vor?
Ja, du hast ja schon einige Dinge aufgezählt und eigentlich ist alles davon eingetroffen. Also
ja, okay.
Mal mit dem Zug, mal als irgendwie mit dem Scooter. Dann, ja, du kannst auch irgendwie auf einer Ochsenkutsche hinten mitfahren. Also je nachdem, was es gerade gibt. Morgens irgendwann bin ich mal zu so einem Kloster hingefahren. Da habe ich so einen dubiosen Tipp gehört. Irgendwie geh morgens um 6.30 Uhr zur Bushaltestelle. Da kommt dann 200 Meter weiter ein gelber Pickup-Truck und der wird dich dann aufsammeln. Und nach solchen Local-Tipps bin ich dann auch einfach losgegangen und habe dann geschaut, was funktioniert und was nicht. Aber es war sehr unterschiedlich auch.
Da fiel schon das Stichwort Kloster und du hast vorhin dir erzählt, deine Intuition gegenüber deiner Schwester, du hast es mit dem Summen erzählt. Also ich höre da raus, dass du einfach auch Zugang hast zu tiefen Themen und auch spirituell / religiös möglicherweise interessiert bist und deswegen auch solche Orte aufgesucht hast. Wenn du da zu so einem Kloster kommst, klopfst du dann an die Tür und sagst, hey, ich bin der Tobi aus Deutschland und ich möchte hier gerne whatever tun oder wie öffnen sich da die Touren?
Tatsächlich habe ich die Empfehlung für das Kloster im Norden von Thailand bekommen von einem anderen Reisenden, den ich in Vietnam getroffen habe, recht am Anfang. Der war am Ende seiner Reise, der war auch ungefähr 10 Monate unterwegs und der hat mir empfohlen, wenn du denn nach Thailand gehst, geh doch mal in dieses Kloster. Der hat da sehr gute Erfahrungen gesammelt. Ich habe dann gar nicht weiter nachgefragt, sondern bin einfach dem Ruf gefolgt und bin dann, wie gesagt, morgens durch den Dschungel mit diesem gelben Pickup-Truck gefahren, war der einzige Gast. Der Fahrer konnte auch kein Englisch und hielt dann bei verschiedenen Märkten in den Dörfern noch an. Da habe ich dann noch mit angepackt, irgendwie das Obst auszuladen und wurde dann irgendwo an so einer Kreuzung rausgelassen, wo ich dann der Beschilderung gefolgt bin, zu diesem Kloster zu finden. Und als ich ankam in dem Kloster, lief auf einmal so 30 in weiß gekleidete Menschen in so einer Reihe hintereinander, stillschweigend auf den Boden guckend, an mir vorbei. Erstmal hat mich auch keiner angesprochen, denn es war auch ein Schweigekloster. Vipassana war da auch angesagt. Und da stand ich dann erstmal für eine Stunde, bis mich so eine nette Dame dann irgendwo hingeleitet hat, wo ich mich registrieren konnte und wurde dann tatsächlich aufgenommen und man kann da bis zu 30 Tage bleiben und eben den Buddhismus kennenlernen und ja, sehr viel in der Stille über sich selbst und über die Welt lernen.
Also ein buddhistisches Kloster, Vipassana, also viel Schweigen. Wie lange hast du das gemacht?
Im Prinzip 24 Stunden am Tag. Ich hatte ursprünglich den Plan, das 10 Tage durchzuziehen. Es war auch so, dass der Ernährungsplan, es gab um 6 Uhr Frühstück und um 11 Uhr, also ein ganz kleines Frühstück und um 11 Uhr so gesehen Mittagessen. Und danach gab es eben auch nichts zu essen mehr. Es wurde auch Sport verboten oder jegliche Unterhaltung, also Handyverbot natürlich und auch nichts gelesen, sondern tatsächlich eigentlich den ganzen Tag nur meditiert. Und ich habe das aber nach 4 Tagen dann doch abgebrochen. Fühlte sich im ersten Moment an wie eine kleine Niederlage, weil ich einfach nicht klar kam mit den Rückenschmerzen, weil ich auf so einer harten Pritsche lag, also ohne Matratze. Und hab da aber in diesen 4 Tagen doch schon ganz viel wahrgenommen und angenommen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und trotzdem habe ich auch das Bedürfnis, es nochmal zu machen und vielleicht als Challenge auch noch länger auszuhalten.
Mhm. Jetzt sind wir ja schon in Thailand, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Was war dein größtes Takeaway von Vietnam?
Vietnam war für mich am untouristischsten. Also es war einfach nicht so erforscht, so auch die Locals konnten kaum Englisch. Es war einfach unkontrollierter da alles, auch eine Unterkunft zu finden. Die Natur war für mich gigantisch. Ich bin sehr, sehr viel Roller gefahren, auch das erste Mal in meinem Leben dann in Vietnam. Und habe in Vietnam halt so diese Gastfreundlichkeit von Südostasien erstmal kennengelernt, als erstes Land. Und mit so einer freudigen Neugierde bin ich den Menschen begegnet und das stoß halt sehr auf Anklang. Ich hatte auch das Gefühl, das ist nicht fake. Also mir wird dann nicht irgendwie entgegengelächelt, weil man das Geld in meinen Augen sieht, sondern kommt aus dem Herzen heraus. Das war eine erste sehr, sehr gute Erfahrung, mit den Menschen dort in Kontakt zu treten. Und ich bin ja tatsächlich auch sehr, sehr low budget gereist. Also habe versucht, so mit 25 Euro am Tag immer über die Runden zu kommen.
Und dann Thailand nach dem Schweigen. Das war ja nicht dein Plan, da nach 4 Tagen wieder abzureisen. Hast aber trotzdem dann den Entschluss gefasst. Und ja, dann schließen sich so die hölzernen Tore, würde ich mir das jetzt mal vorstellen. Man steht dann alleine vor dem Kloster, vielleicht noch irgendwo auf dem Berg oder weiß der Teufel was. Ja, wie geht's denn dann weiter? Wo gehst du denn dann hin?
Ja, mir fällt jetzt noch ein, Alex, das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ich habe einen entscheidenden Punkt vergessen, weshalb ich nach Thailand gegangen bin. Das war erst eine Flucht, nämlich zwischen Vietnam und Thailand. Da ist ja noch ein kleines, großes Land, und zwar Kambodscha. Und da war ich ja auch noch für 4 Wochen. Das heißt, ich bin nach Thailand gegangen, weil ich tatsächlich auch vor etwas geflüchtet bin. Ich hatte in Kambodscha nämlich das erste Mal auf der Reise eine Gefahr, die mir gegenüber stand. Und zwar bin ich da lokal in irgendeine Liebesgeschichte verstrickt gewesen. Ich habe nämlich in Kambodscha ein Hostel geleitet für 4 Wochen. Da habe ich den Besitzer kennengelernt, das war auch ein Deutscher. Und der hatte Probleme mit seinem Staff, die Mitarbeiter sind entlassen worden, da gab es irgendwie Streitereien. Und am Ende stand ich da und habe für 4 Wochen ein Hostel in Kambodscha geleitet mit so 70 Gästen, Restaurant, Pool, und habe da eine ganz neue Perspektive auch kennengelernt. Einfach, weil ich Lust hatte, mal was Neues auszuprobieren. Und habe in dieser Zeit dort eine Dame kennengelernt, die ist irgendwie so ein Supermodel, lokal total bekannt, und der Sohn des reichsten Investors der Stadt in Siem Reap, das ist eine bekannte Stadt in Kambodscha, der war ihr wohl versprochen. Sie wollte ihn aber nicht und hat mich dann ein paar Mal im Restaurant getroffen, und demnach gab es dann irgendwelche Drohungen, wo ich dann am Ende um Leib und Leben irgendwie fürchten musste und abgehauen bin, weil ich Angst hatte, dass diese, ich sag mal, Mini-Mafia mich da in Kambodscha jetzt jagt, weil ich eine versprochene Frau getroffen habe. Auch wenn da nichts passiert ist, habe ich quasi Thailand auch genutzt, um nach zwischenzeitlichen Herzklappers dann mal wieder klarzukommen.
Ja, aber wie geil ist das denn? Also du arbeitest da vor Ort, also kommst einfach in so einen Job rein, arbeitest, und sie war dort Gast oder was? Oder
wie bist du? Genau, ich habe sie tatsächlich durch eine Dating-App kennengelernt. Das hatte ich vorher noch gar nicht gemacht, aber war erst als Gast selber in dem Hostel, und dann hat mir ein Mitbewohner in meinem Dorm, also so ein Mehrbettzimmer, der hat mir empfohlen, hey, nutz mal hier eine Dating-App, das ist total easy, damit Leute kennenzulernen, muss ja auch nichts laufen, aber du kannst dann hier mit den Locals connecten. Und das habe ich gemacht, und dann hatte ich halt so ein paar Dates, und dann passte das alles. Und dann hat sie mir halt als Local Celebrity irgendwie dann diese 2000, über 2000 Jahren alten Tempel in Angkor Wat gezeigt. Und das Coole war halt auch, gerade weil es halt nach Covid war, waren kaum Touristen in Kambodscha. Und da, wo normalerweise eine Schlange von 10.000 Menschen ist, war ich halt der Einzige und konnte dann diese Ruinen, die so von der Natur wieder zurückgeholt werden gerade, das sieht extrem krass aus, da so erforschen. Und sie hat mich da ein bisschen rumgeführt. Wir sind da durch den Dschungel gelaufen. Ich habe irgendwelche indigenen Drummer-Bands gehört, aber nicht gesehen. Und bin ihr so ein bisschen auch wieder, es hat sich angefühlt wie auf so einem Trip eigentlich, bin ihr da durch den Dschungel gefolgt, und sie hat sich irgendwie im Kreis gedreht und getanzt und alles, die Haare flogen in Zeitlupe. Ich dachte schon gleich, trifft mich irgend so ein Giftpfeilfrosch im Hals. aber wäre dann auch egal gewesen, ich war in dem Moment so glücklich.
Wäre ein schönes Ende gewesen auf der anderen Seite.
Genau. Ja, und dann So sind einfach Geschichten passiert. Das war so die erste große Geschichte, die ich dann verarbeiten konnte, auch im Kloster, und habe da dann wieder die Ruhe gefunden und bin mit dieser Ruhe dann wieder in einem anderen Zustand durch Thailand gereist, auch dann in den Süden zu den verschiedenen Inseln auf Thailand, habe das Tauchen da gelernt. Und
Moment, ich muss hier einfach nochmal eingrätschen, weil das ist ja einfach zu fantastisch. Also du warst mit der Dame im Dschungel, ihr hattet da eine gute Zeit. Und das hat dem Sohn des reichsten Investors der Stadt nicht so ganz zugesagt, um es mal so zu sagen. Und du wurdest dann tatsächlich bedroht. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Kommt da einer, schnappt dich und am Krawitschen und sagt so, hey, no. Oder wie läuft das ab?
Ja, es war lustig, weil sie hatte mir den Typen schon beschrieben, wie er aussieht und dass ich mich vor ihm in Acht nehmen soll.
Ah, die wusste das. Dass da eine potenzielle okay.
Und dann hat sie mich eingeladen zum Geburtstag ihrer besten Freundin in so einen großen Club, der natürlich auch dem Vater von diesem Sohn da gehörte. Und der ist da auch aufgekreuzt, uneingeladen natürlich, aber er hat ihr quasi immer überall aufgelauert und hat auch seine Schergen, also wenn sie in irgendwelchen öffentlichen Plätzen aufgetaucht ist, dann wurde er immer angerufen, um zu ihr hinzufahren. Und deswegen ist sie immer sehr, sehr vorsichtig umgegangen, dass natürlich die Freundin dann ihren Geburtstag in dem Club feiern wollte, der dem Vater gehörte. Das war ungünstig und da haben wir uns dann auch das erste Mal getroffen. Er wusste aber noch von nichts. Ich habe mich als fremde Person quasi vorgestellt. Dann gab es auch keine Umarmung. Ich habe die Hand geschüttelt und mich ja kurz introduced und habe dann einfach bei der Gruppe gestanden, war dann bei der Gruppe und bin relativ früh gegangen, weil die Stimmung irgendwie schlecht war. Und bin nach Hause, wollte ins Bett und schlafen gehen und dann rief sie mich auf einmal an und schrieb mir ganz viele Nachrichten und sagte, hey, Tobi, die sind hier alle total betrunken und haben irgendwie Böses im Schilde und ich bin hier alleine, meine Freunde haben mich alle verlassen und ich weiß nicht, wie ich sicher nach Hause komme, was soll ich nur tun? Dann dachte ich mir natürlich, okay, das ist mein Zeitpunkt, der Held zu sein. Heldenstunde, herzlich willkommen.
Wow, passt sehr wie die Faust aufs Auge.
Genau, ja. Und dann habe ich mir einen kleinen Tuk-Tuk bestellt, bin dann wieder dahin gefahren und schlau wie ich bin, nicht direkt reingestürmt, um sie da rauszuholen, sondern vor der Tür gewartet, also eine Ecke weiter und habe ihr gesagt, dass sie jetzt kommen kann und ich sie nach Hause bringe. Und daraufhin habe ich eine Dreiviertelstunde da gewartet und den Tuk-Tuk-Driver immer Cash ein bisschen bezahlt, damit er noch länger mit mir um 3 Uhr nachts da ausharrt. Und erhielt dann von ihr irgendwann Nachrichten wie, hey, der Typ möchte unbedingt wissen, wer sie abholt und jetzt möchte er mich auch irgendwie schlagen und jagen und was auch immer. Das ist dann irgendwie eskaliert und ich bin dann, ich habe dann insgesamt eine Stunde gewartet, aber wollte halt nicht in diese Eskalation reingehen. Habe natürlich auch gewusst, hey, du bist da alleine, du kannst die Sprache nicht, die haben da eine riesen Bande im Rücken, also lasse ich das mal lieber und das ist es nicht wert. Ich bin ja gerade erst am Anfang meiner Reise und bin dann gefahren und habe ihr geschrieben, hey, ich wollte gern dein Held heute sein, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Also hab dann Rückzug gemacht und habe von ihr dann später auch, als ich wieder im Hostel ankam, nachts um 4 oder sowas war das dann, da kam ein Kollege, der auch mit mir gearbeitet hat, auch gerade nach Hause, spät in der Nacht, der macht immer so Tricks mit Inlineskatern in dieser Partyzone. Der fährt da rum und jumpt dann da, macht da irgendwelche Sprünge. Und er kam gerade nach Hause und hat mir dann erzählt, dass er gesehen hat, wie eine hübsche Dame irgendwie aus einem Club gerannt sei und hinter ihr irgendwie so ein paar Männer hinterher und dann Gläser nach ihr geworfen hätten. Sie hätte dann zurückgeschlagen, Gekreische, sonst was. Das ist anscheinend noch eskaliert. Habe am nächsten Tag mitbekommen, dass sie wohl doch gut nach Hause gekommen ist, aber habe dann für mich auch entschieden, hey, das wird mir hier zu heikel. Die Heldengeschichte, die schreibe ich lieber woanders und passe jetzt erstmal auf, dass mir nichts passiert auch.
Ja, ich glaube, das war eine weise Entscheidung, weil ich stelle mir nur vor, ich kann es mir nur vorstellen, man kann ja die wirkliche Gefährlichkeit von so einer Situation überhaupt nicht einschätzen. 0,0. Mhm. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Kriegt mal einer auf die Schnauze? Damit könnte man ja noch leben. Oder zieht da einer auf einmal ein Messer, murks einem ab und du wirst wochenlang nicht gefunden, weil es die lokale Polizei vielleicht gar nicht interessiert, weil das da der Sohn vom Reichsinvestor. Keine Ahnung. Also ich glaube, das war eine gute Entscheidung, sich da wieder rauszuziehen. Ja.
Und es gab natürlich später auch in anderen Ländern auch andere Entscheidungen, die auch vielleicht ein bisschen heikel waren, wo ich mich dann vielleicht auch fürs Risiko entschieden habe. Und daraus sind auch wieder Geschichten entstanden. Also dieses Fingerspitzengefühl zu haben, wann gehe ich ins Risiko und wann ist es zu viel Risiko, das habe ich natürlich auch irgendwie ausgetestet und immer mehr Gefühl dafür entwickelt. Und ich glaube, deswegen gerade am Anfang war es wichtig, erstmal mit ein bisschen mehr Sicherheit an die Sache ranzugehen, die ich ja sowieso noch im Blut von zu Hause hatte.
Absolut, sich erstmal eingrooven, dann das Ganze verarbeiten im Schweigekloster und jetzt schließen sich die Holztüren vom Kloster, weil du bist wieder rausgegangen. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann ging es, wie gesagt, durch den Süden von Thailand auf kleine Inseln. Da habe ich vor allem das Essen, das Wetter genossen in Thailand. Habe dann auch so ein bisschen wirklich so Tourist war ich dann unterwegs, einfach weil es auch alles viel erschlossener war, das Reisen viel sehr, sehr viel leichter. Und bin dann, nachdem ich da auf Koh Phangan und Koh Tao im Südosten von Thailand eine gute Zeit hatte, nach Indonesien gegangen. Und meistens ist der Dreh- und Angelpunkt in Indonesien für die meisten Reisenden eben Bali. Da ist dann Hinduismus und der Rest von Indonesien ist halt so zu 90% der Islam. Und auch in beide Kulturen und Religionen bin ich dann eingetaucht. Ja.
eingetaucht? Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du auch wieder in ein Kloster gegangen oder?
Da bin ich nicht ins Kloster gegangen, sondern auch eine kleine Anekdote, die ich erzählen kann, am Strand von Lombok, das ist die Nachbarinsel, muslimisch. Da bin ich zu einem kleinen Warung, das ist so ein lokales Restaurant, und wollte mir da gebratenen Reis bestellen. Und dann kam jemand angelaufen, ein fremder Herr, der sagte, Hello, my name is Mr. Irfan Mohammed Johari. Ich bin Englischlehrer und auch Religionslehrer und ich würde gerne mehr üben, also Englisch sprechen üben, ob er sich denn zu mir hinsetzen könnte. Und dann habe ich die Einladung natürlich angenommen, er hat sich hingesetzt, dann saßen wir da zu zweit und mit der Kommunikation klappte noch nicht so ganz. Und da stand so eine verstaubte Karaoke-Maschine rum und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir vielleicht irgendwie einen Auszug von dem, was er halt irgendwie über den Islam lehrt, vortragen kann mit dieser Karaoke-Maschine, einfach weil es ein bisschen ulkig war. Und dann hat er mir da ja irgendwie auf Arabisch dann verschiedene Predigten gehalten. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber wir haben uns auf jeden Fall gut verstanden. Und dann hat er mich eingeladen und gesagt, hey, komm doch in mein Dorf. Das ist nicht weit von hier. Du kannst mich jederzeit besuchen. Und das habe ich dann tatsächlich auch 3 Tage später gemacht. Bin einfach mit meinem gemieteten Roller, mit Google Maps, das ist ja heutzutage relativ easy, zu diesem Dorf gefahren, durch so ein paar Wälder durch. Und wusste aber nicht genau, wo er wohnt. Ich hatte ja nur den Namen von dem Dorf und seinen Namen und habe dann die erste Person auf der Straße wieder angequatscht und meinte, hey, ich suche Mr. Irfan Mohammed Johari. Und die Person, die da so stand und eine Kippe geraucht hat, wusste direkt, wer ich bin. Das hat wahrscheinlich da schon die Runde gemacht, weil es nicht so oft vorkommt, dass da Westler irgendwie zu Besuch kommen. Und sagt, hey, you must be the German guy. Follow me. The German guy. Genau. Und dann bin ich dem einfach, habe ihm vertraut, bin hinterhergefahren über so eine Huppelpiste, bis ich dann in so einer kleinen Gruppierung von Häusern ankam. Und da saß dann dieser Irfan mit seiner Familie in traditioneller Tracht und lud mich dann zum Tee ein. Ich habe mich hingesetzt und konnte natürlich dann auch ein paar Tage bei denen wohnen, den Bauernhof kennenlernen, bin mit denen zusammen in die Moschee gegangen, habe ein bisschen was über die Gebete gelernt. Also wurde super, super gastfreundlich wie als Familienmitglied aufgenommen. Und daraus hat sich dann auch weiterhin noch eine Geschichte gesponnen, dass der mich nämlich dann noch eingeladen hat zum Gouverneur der Insel. Da habe ich eine Audienz bekommen und da gab es einen großen Palast, wo ich dann geladen war und wusste gar nicht, was mich da erwartet. Dann gab es erstmal irgendwie Tee. Die Töchter haben dann irgendwie da in so einem großen Wartesaal dann Tee geliefert. Und irgendwann kam dieser Mr. Johari, hieß er, der mit Kamerateam, mit einem großen Kamerateam auf einmal zu mir kam und mich interviewen wollte, was ich denn vom Islam halte, wieso ich da bin, und hat mich dann darum gebeten, dass ich morgens in der nächsten Morgenansprache und im Morgengebet um 4 Uhr morgens mit seinen 500 Kindern, der hat nämlich nachdem 2018 auf Lombok ein großes Erdbeben war, einen Palast gebaut mit einer Schule für 500 obdachlose Kinder, die da alle lernen können. Und die beherbergt er jetzt und da sollte ich auf einmal eine Rede halten über den Islam.
Über den Islam.
Genau. Ja. Und das habe ich natürlich auch wieder angenommen. Das war dann wieder eine Einladung des Lebens und eine neue Erfahrung. Und da habe ich dann erzählt von meiner Vulkanwanderung, die ich da auf der Insel gemacht habe, habe mir dann motivationsredenmäßig irgendwelche Metaphern ausgedacht, von wegen immer einen Schritt weitergehen und auf seinen Nachbarn achten, dass man gemeinsam seine Ziele erreicht, weil eben auch immer wieder die Frage kam, hey, wie kriegen meine Kinder es besser hin, diszipliniert den Koran zu lernen? Und da habe ich natürlich inhaltlich jetzt nicht viel beizutragen, aber habe einfach diese Erfahrung machen können, irgendwie ein bisschen was teilen zu dürfen. Und dann kam nämlich ganz skurril am Ende eine Form der Danksagung, wo sich dann diese 500 Kinder aufgereiht haben und mir nacheinander irgendwie meine Hand geküsst haben und ich stand halt völlig verdutzt vorne, habe überhaupt nicht verstanden, was da passiert und dann dauerte das so eine halbe Stunde, bis sich jeder persönlich bei mir bedankt hat, dass ich da war.
Also Dankbarkeit auch ein wichtiger Einfluss. Und in was für einer Sprache hast du das dann gemacht vor den Kids?
Also Indonesisch konnte ich dato noch gar nicht. Das habe ich, weil ich dann nochmal zurück nach Indonesien später gekommen bin, auch gelernt teilweise, sodass ich jetzt ein bisschen Smalltalk führen kann. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber einfach Englisch gesprochen und er, der Gouverneur oder was auch immer sein Titel ist, der hat das dann übersetzt aufs Indonesisch für die Kinder.
Ah, okay. Also ich fasse nochmal zusammen, weil du zu einem Zeitpunkt X in einem Restaurant X Reis bestellt hast, wurdest du Tage später in den Palast des Gouverneurs eingeladen. Kann man das so zusammenfassen? Und kann man dann sagen, dass das Leben einfach so krass komplex ist, dass wir einfach nicht vorhersagen können, was passiert?
Genau, das ist es. Ich hatte keine Termine und deswegen jede Freiheit, Einladungen zu sehen, entstehen zu lassen und dann denen einfach zu folgen. Also da, wo ich am Anfang in Kambodscha vielleicht Nein gesagt habe und gesagt habe, ich flüchte hier, das wird unangenehm für mich oder es ist ein Risiko, habe ich in der Situation immer häufiger Ja gesagt. Und ja, daraus sind dann halt Connections entstanden, die auch bis heute noch bestehen. Also jetzt 2 Jahre später habe ich zu diesem Irfan immer noch Kontakt und wir telefonieren. Das klappt ganz wunderbar. Ich habe aber auch, das war so krass, in Indonesien diese verschiedenen Perspektiven oder auch diese verschiedenen, den verschiedenen Status, den ich gesehen habe, wie die Leute leben, von Reichtum und Armut, dann auch kulturelle Dinge mitgemacht, wie beispielsweise in so einem Bergdorf an einem Vulkan ein Showkampf, da würde ich gerne noch von erzählen, weil das kennt man hier so gar nicht. Das ist, das heißt Stickfighting auf Englisch, also Stockkampf. Und da bin ich auch wieder einer Einladung gefolgt, wo mir ein Local davon berichtet hat, geschwärmt davon hat, dass das so cool wäre. Und da bin ich auf sein Motorrad aufgestiegen. Wir sind wieder über Hügel und Wiesen gefahren, bis wir dann zu einem Ort kamen, wo so 300, 400 Menschen so einen Kreis gebildet haben. Dann gab es in der Mitte sowas wie eine Manege und eine an der Seite eine Band, die dann getrommelt hat, Flöte gespielt hat und ein Typ, der in so ein Mikrofon, so wie bei Heavy Metal, die ganze Zeit reingeschautet hat, geschrien hat, kämpft härter, haut euch richtig, auf Indonesisch dann. Und in der Mitte waren halt 2 Kämpfer wie Gladiatoren. Die hatten dann einen Sarung, so ein Tuch um die Beine und so ein Turban auf und ein Schild und so einen Schlagstock. Und es geht darum, tatsächlich den Gegner zu treffen und vielleicht sogar am Oberkörper blutig zu schlagen. Also eine ernste Angelegenheit. Und das Publikum drumherum tobt dann und gibt nach jeder Runde, schmeißt dann so kleine Geldscheine in die Mitte, je nachdem, wie es denen gefallen hat. Und das Witzige ist aber, dass das nicht nur ein harter Kampf ist, sondern es geht halt wirklich um Spaß und Freude. Das heißt, wenn die Kämpfer beim Gegenüber erkennen und Augenkontakt aufgenommen haben, der ist bereit für Frieden, dann lässt man einfach Schild und Schlagstock fallen und fängt auf einmal an, miteinander zu tanzen. Und dann fängt auch das Publikum an zu tanzen. Und es ist auf einmal so eine festartige Stimmung. Und dann nehmen die beiden Kämpfer wieder ihre Waffen und Schilder in die Hand und es geht auf einmal wieder ernst weiter. Und dann waren immer solche Wechsel, wo es immer wieder darum geht, die Körpersprache des anderen zu lesen und einfach so eine Entertainment-Show zu schaffen. Und in diesem Kreise wollten die mich natürlich dann auch noch vorne sehen. Und da war ich dann auch wieder mutig und habe gesagt, hey, ich mache das für den Spaß, für die Erfahrung, für die Show. Und war dann so unter Adrenalin, da so einen guten Kampf abzuliefern, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass ich mir irgendwie den Fuß komplett aufgeschraubt habe und danach ins Krankenhaus musste. Und bin dann da für, ich glaube, 2,50 Euro in Behandlung gegangen und wurde danach noch eine Woche von den Locals gepflegt, weil sie mich dann als mutigen Helden wahrgenommen haben, der sofort in so einen Kampf reingeht.
Das ist ja die heldenhafteste Heldenstunde, die ich hier bisher am Start hatte. Also du bist mit Schild und Schlagstock sozusagen in diese Arena gegangen. Hattest du in den Kreis gegangen? Hattest du die Chance, vorher mit deinem Kontrahent kurz zu sprechen, dass ihr mal Kontakt hattet, um euch ein bisschen kennenzulernen? Weil du weißt ja nicht, also wenn da so ein Wildfremder, der dann wahrscheinlich auch so muskelbepackt, eingeölt, lange Haare oder was, und der macht dann da Kleinhaus als dir, weil er denkt, geil, dem Europäer zeige ich mal richtig, was hier Sache ist. Du hast ja nicht trainiert, die trainieren ja wahrscheinlich wie die Berserker, die Typen. Genau. Also ist ja nicht ohne die Geschichte.
Das ist
und auch dieser Tanzmoment, hast du diesen Tanzmoment auch gemacht?
Ja, also da dachte ich mir, ich hatte noch mehr Sorgen vor dem Tanzmoment als vor dem Kampf, weil ich nicht wusste, ob ich da mithalten kann. Und nein, das war eine ganz lockere Stimmung und mein Gegenüber hat auch seine Gastfreundlichkeit in dem Kampf quasi ausgedrückt und mich, glaube ich, gewinnen lassen. Das war ganz
schön. Ja. Aber ihr habt schon ordentlich auf die Schilder draufgehauen, oder was?
Das schon. Ja, genau. Ja. Da gibt es Videos von. Für alles gibt es Beweise, falls jemand nachfragt.
Ja, krass. Okay. Ja, gut. Und dann warst du noch eine Zeit lang bei den Locals, wurdest aufgepäppelt und wie ein Held gefeiert. Wie schön.
Genau. Und ich bin, also Indonesien hat mich in der Kultur ja, total berührt. Also diese Kultur auf Lombok und Bali, ich meine, Indonesien ist groß, ich weiß nicht, wie viel, 20.000 Inseln oder sowas sind das, ist eine Wahnsinnszahl auf jeden Fall. Davon habe ich natürlich nur einen ganz kleinen Teil wahrgenommen und bereist. Aber das, was ich gesehen habe, ist für mich eben ganz viel Offenheit, Herzlichkeit, weniger Ziele, weniger Stress. Und das nicht nur, weil ich quasi als Tourist oder Reisender unterwegs war. Ich war ja gar nicht so ein klassischer Tourist, sondern eigentlich so ein Local-Tourist. Ich hatte ja auch ziemlich viel Zeit da. Aber eben auch das Untereinander mit den Menschen, dass eben sehr viel gefeiert wurde. Das ist, es gab auch kaum, also ich habe keinen Obdachlosen gesehen dort, sondern jeder hat irgendwie zu essen bekommen und zumindest eine Hütte. Das fand ich auch bemerkenswert. Also dass schon auch in größeren Familien oder auch in solchen Stämmen sehr aufeinander geachtet wurde, dass die Mindeststandards doch für jeden gegeben waren.
Du hast gesagt, du bist mit verschiedenen Religionen und Einflüssen in Kontakt gekommen. Hinduismus, Buddhismus, Islam, mhm. Vielleicht sogar Einflüsse von indigenen Völkern in den Situationen, wo du im Dschungel warst. Mhm. Hat das irgendwas mit dir gemacht? Hat das was mit deiner Sicht auf die Welt verändert? Oder hast du gesagt, die Religionsform finde ich eigentlich spannender als diese? Oder mhm. was hat das mit dir angestellt?
Ich habe immer in den Situationen, in denen mir Menschen erklärt haben, um was es in der Religion geht, weshalb die Regeln vielleicht so sind, wie sie sind, habe ich volles Verständnis dafür gehabt und auch gesehen und akzeptiert einfach, dass es so ist und auch nachvollziehen können, woher das kommt. Ich habe für mich gemerkt, dass ich mich keiner einzelnen Religion irgendwie zuschreiben möchte. Also ich wurde als Baby nicht getauft, sondern wie das eigentlich üblich ist ja hier in Deutschland, sondern meine Eltern haben mir die Wahl gelassen. Dann habe ich mich später so mit 14, 15 dann taufen lassen. Dann gab es Konfirmationsunterricht, da wollte ich einfach mit meinen Freunden zusammen sein. Aber das war noch keine bewusst reflektierte Entscheidung damals. Jetzt, nachdem ich auch so ein bisschen in verschiedene Religionen eingetaucht bin, sehe ich halt, dass die Grundwerte sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Also Nächstenliebe und auch manche Gebote, wie wir sie im Christentum kennen, die existieren genauso im Hinduismus, im Buddhismus oder im Islam. Und wahrscheinlich auch in allen weiteren Religionen, die es noch gibt. Und ja, ich habe gemerkt, dass dieses Schubladendenken, dass Stereotypen, Vorurteile meistens für die Tonne sind. Und dieses vor Ort erleben, Menschen treffen, dass das halt ganz viel aufgeräumt hat. Das heißt, eigentlich hat sich meine Perspektive, die ich vorher hatte, ein Stück weit entspannt. Viele Dinge haben sich auch einfach nur bestätigt, aber das in der Praxis nochmal zu sehen, das war für mich einfach eine Erfahrung, die gut tut, ja.
Das war ja jetzt ein langer Ausflug. Gab es denn bei deiner Reise auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird mir gerade alles zu viel, das ist mir jetzt alles zu bunt, zu wild, zu unorganisiert. Ich sehe mich jetzt gerade mal zurück nach der schönen, geordneten deutschen Welt, wo ich genau weiß, wo ich was wie finde.
Ja, auf jeden Fall. Das kam im letzten Land meiner Reise, und zwar auf den Philippinen. Das war so nach tatsächlich so 6 Monaten ungefähr. Ich war insgesamt 10 Monate unterwegs. Das heißt, es ging danach noch deutlich weiter. Aber auf den Philippinen bin ich zu einer Insel geflogen, die mir jeder als das Paradies vorgestellt hat. Die beste Reiseerfahrung, die alle gemacht haben. Super entspannter, relaxter Vibe. Und die allerbesten Wellen zum Surfen, Traumstrände etc. Da war ich dann auch und habe auch gesehen, dass die anderen Leute, die da waren, irgendwie sehr, sehr glücklich und entspannt wirkten. Ich selber war aber für mich aufgrund wahrscheinlich dieser ganzen Erfahrungen einfach voll, einfach zu. Ich hatte keinen Drive mehr, keine Motivation mehr, noch mehr Menschen kennenzulernen, noch mehr Geschichten zu schreiben. Ich hatte auch kein Heimweh, dass ich sage, ich vermisse jetzt meine Familie und meine Freunde so sehr oder irgendeinen Ort, sondern ich war einfach überladen an Erlebtem. Und dann stand ich da an so einem langen Strand, der so aufs Meer rausging, und habe mich dann tatsächlich so das erste Mal so richtig einsam gefühlt und wusste nicht, was soll der nächste Schritt sein, wie geht's weiter. Dabei hatte ich ja so oft schon erlebt in den letzten Monaten, dass es immer ein weiter gibt und dass ich eigentlich gar nicht so viel planen muss. Aber in dem Moment habe ich mich dann doch nach einem Ziel und nach einem klaren Weg gesehnt, dass ich wieder ein bisschen mehr Struktur bekomme und eben auch vielleicht wieder Routinen, die ich dann irgendwann auch vermisst habe, wieder integrieren kann. Eine Morgenroutine, eine Abendroutine, all das, was hier so selbstverständlich vielleicht ist, das hatte ich natürlich auf der Reise mit dem permanenten Ortwechseln gar nicht mehr.
Und war das dann auch so der Moment, wo du dann für dich gefühlt hast, hier geht meine Reise jetzt allmählich zu Ende?
Ja, tatsächlich. Die Reise ist zu Ende gegangen, vor allen Dingen auch, weil ich aus der Heimat dann einen Anruf bekommen habe, dass meine Oma im Sterben liegt und wahrscheinlich nicht mehr lange macht. Die war zu dem Zeitpunkt fast 98 und da war für mich dann auch klar, ich möchte nach Hause und möchte da sein. Das ist ein Ruf. Und dann habe ich auch den Flug zurückgebucht und bin, dann durfte ich meine Oma noch 3 Wochen begleiten in den Tod und zu Hause pflegen und da sein und war sehr, sehr dankbar dafür, dass wir uns nochmal so verbinden konnten, eben auch vor Ort. Also tatsächlich das Familiäre und Menschen, die mir besonders wichtig waren und dann natürlich dieser akute Fall, haben mich dann dazu geleitet, wieder zurückzugehen nach Deutschland und seitdem bin ich auch hier geblieben. Und ja, habe natürlich eine andere Perspektive, also ganz viele andere Perspektiven jetzt mitgebracht und bin gerade dabei zu schauen, was davon integriere ich hier, was davon verliere ich vielleicht auch wieder.
Das finde ich ja auch immer das Wertvolle. Ich meine, ich habe jetzt nicht so krasse Reisen unternommen wie du, aber im kleinen Stile finde ich das immer wieder auch ein schönes Gefühl, nach Hause zu kommen und dann vielleicht sogar noch mal mehr wertzuschätzen, die Dinge, die man hier hat, die man vielleicht irgendwo anders vermisst hat. Irgendwo anders waren andere Dinge toller, aber es gibt eben auch die schönen Sachen hier. Und wenn man dafür dann wieder so ein bisschen mehr Fokus bekommt, finde ich das auch immer wieder wertvoll. Du aus deiner Sicht, mit deiner Erfahrung in diesen verschiedenen Ländern, verschiedene Sprachen, Kulturen, Religionen, Abenteuer bis hin zu Heldentum, was würdest du denn einem Menschen, einem jungen Mensch, der jetzt sagt, ich würde auch gern mal so ausbrechen für ein halbes Jahr oder 3 Monate und eine Reise machen irgendwohin. Was ist aus deiner Sicht so der allerwichtigste Tipp, den du so einer Person mitgeben kannst?
Freudige Neugierde. Eine Offenheit, Menschen von Herz zu Herz begegnen zu können. Und ja, Ängste wahrzunehmen, aber auch immer zu checken, ist es vielleicht eine Chance, die dahinter steckt. Und es ist ein Prozess, es ist ein Fluss, der sich entwickelt. Und deswegen nicht zu verkopft daran zu gehen, nicht zu viel zu planen. Natürlich gibt es da eine goldene Mitte. Also komplett ohne Plan loszugehen, kann auch in die Hose gehen. Und das hängt natürlich vom Typen ab. Wenn ich in mir selber aber eine Sicherheit spüre und mir vertraue und dem Leben vertraue, dann muss ich immer weniger planen und kann immer mehr Abenteuer erleben.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank, Tobias, dass du uns mitgenommen hast auf diese spannende Reise. Ich verlinke in den Shownotes von dieser Folge auf jeden Fall deinen Instagram-Kanal. Da kann man auch ein paar Bilder von deinen Reisen sehen, kann dich ein bisschen besser kennenlernen. Und dann bin ich mal gespannt, wenn wir uns das nächste Mal wieder begegnen, auf neue Geschichten. Herzlichen Dank für deine Zeit und ganz liebe Grüße.
Dankeschön, danke fürs Interview.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.